Und was ich interessant finde, ist, dass sie ihre eigenen Rollen selbst gewählt haben. Das heißt, da gibt es auch den Digital Learning Beauftragten, beispielsweise in dem Team Transformation und Digitalisierung. Und viele weitere Rollen, die nicht von der agilen Führungskraft vorgegeben worden sind, sondern die aus den Teams heraus selbst definiert worden sind und die sich ja auch im Laufe der Arbeit immer wieder bestätigt haben oder neu hinzukamen.
Sagt Udo Kraus, heute bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, zum Abschluss unserer Trilogie Udo Kraus begrüßen zu dürfen. Lieber Udo, herzlich willkommen.
Danke, lieber Christoph.
Abschluss unserer Trilogie, habe ich gesagt, aber ich habe noch nicht verraten, worum es geht. Es geht um agile Transformation, also um die Frage, wie kann ich mein Unternehmen oder mein Team auf der Reise in die Agilität unterstützen und begleiten. Wir haben in den ersten beiden Episoden darüber gesprochen, was Agilität eigentlich ist, welche Erfolgsfaktoren kritisch sind, welche Erfolgsfaktoren ich im Auge behalten muss. Und wir haben, das ist dann Episode 2, uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie ich denn herausfinden und bewerten kann, wie agil mein Team oder mein Unternehmen bereits ist. Das waren sehr, sehr spannende Folgen mit vielen nützlichen Ratschlägen. Und euch, liebe Hörer, empfehle ich ganz dringend, solltet ihr die noch nicht gehört haben, dann drückt jetzt Pause, hört euch Teil 1 und Teil 2 unserer Trilogie an und kehrt dann zurück zum gloriosen Abschluss, den wir euch heute bieten. Für das Finale haben wir uns nämlich was ganz Praktisches überlegt. Wir wollen euch heute mehrere konkrete Beispiele vorstellen, Unternehmen, Teams, die Agilität für sich eingeführt und für sich entwickelt haben. Und wir wollen euch ein bisschen erzählen, wie diese agilen Transformationen funktioniert haben, was da konkret eingeführt wurde. Ihr werdet sehen, die verschiedenen Unternehmen setzen da auf ganz unterschiedliche Methoden, Tools, Denken und so weiter. Und wie die verschiedenen Unternehmen dieses Mindset dann für sich in den Erfolg gebracht haben. Das ist unser Thema für heute, für das Finale unserer Trilogie. Bevor es losgeht, lieber Udo, darfst du aber wie jeder Gast unsere beiden Aufwärmfragen beantworten. Das ist einmal die Frage nach einem Mythos und die Frage nach einem Quick Win. Lass uns mit dem Mythos beginnen. Ich frage dich nach einem Mythos der Arbeit, einer Idee, einem Vorurteil vielleicht, das da draußen in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, das stimmt ja gar nicht.
Ist ja auch Teil unserer dritten Episode zum Thema Agilität, hatte ich glaube ich auch in der ersten oder zweiten Episode mal genannt. Der Mythos, dass es eine Blaupause für Agilität gibt. Ja, also davon kann ich mich, glaube ich, mit gutem Gefühl verabschieden. Deshalb wollen wir ja heute auch mal drei Beispiele nennen aus verschiedenen Formen, die sicherlich, aus verschiedenen Firmen, die sicherlich eine gemeinsame Klammer haben, aber doch ihren individuellen Weg gefunden haben. Das wäre aus meiner Sicht der Mythos.
Ja, total wichtig. Vielen Dank dafür. Also wir merken uns, Agilität, das ist nicht wie das IKEA-Regal mit Schritt 1 bis 12 und wenn ich die abgeklappert habe, dann steht das Regal, sondern Agilität, das ist hochgradig individuell und es wird immer ganz, ganz stark davon abhängen, wer ich eigentlich bin, wer mein Unternehmen ist, mein Team, was unsere Umwelt ist, wo wir uns gerade befinden und so weiter und so fort. Es gibt keine zwei Unternehmen, die auf die gleiche Art und Weise agil sind. Ja. Vielen Dank, lieber Udo. Dann lass uns gleich weitergehen zur Frage 2. Das ist die Frage nach dem Quick Win, also nach einer Methode oder einem Hack oder einer Idee, von der du sagst, das ist was, das wird euch ganz schnell im Nu weiterbringen. Was hast du uns damit gemacht?
Ja, also ganz operativ an unsere Zuhörer, wenn euch einer der nachfolgenden Beispiele interessiert, sprecht uns an, Christoph oder mich, dass wir den Kontakt herstellen in die Organisation. mal zu telefonieren, auch vielleicht auch mal reinzugehen und sich das anzuschauen. Und darüber hinaus gibt es dann noch eine weitere große Anzahl an Unternehmen, die ihren Weg gefunden haben. Also das als Quick Win und als Einladung gibt uns ein Signal. Wir stellen da gerne die Querverbindung her.
Ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank dafür, denn wir haben es eben angesprochen. Also die Blaupause, den Plan nach Schema F, den gibt's nicht. Nichtsdestotrotz darf man sich natürlich inspirieren lassen. Und darf man auch ein bisschen lernen von den Erfahrungen, die andere gemacht haben, von guten Erfahrungen, aber ganz klar, Agilität, das ist ein permanenter Lernprozess, auch von den Herausforderungen oder möglicherweise den Sackgassen, die der eine oder andere mal erwischt hat. Auch das gehört dazu bei so einem lernenden Prinzip wie der Agilität. Lieber Udo, dann danke ich dir ganz herzlich und ich schlage vor, wir gehen in unser Thema rein. In die Frage, wie haben drei ganz konkrete Unternehmen die Agilität für sich entdeckt? Mhm. Welches ist denn das erste Team, das erste Unternehmen, das du uns vorstellen möchtest?
Also ich habe drei heute mitgebracht. Mhm. Das erste gehen wir gleich rein. Das ist die DB Akademie, also Deutsche Bahn Akademie. Das ist ja die Teileinheit dieses Konzerns, was für die komplette Qualifizierung der Firma und der vielen Unterfirmen zuständig ist. Okay. Dann im zweiten Beispiel habe ich dir heute auch die ING mitgebracht als erste voll agile Bank. Und ein drittes Beispiel eines mittelständischen Unternehmens, da darf ich den Namen noch nicht sagen, die gerade die in die agile Transformation starten. Aber da gilt gerne der Ansatz im Nachgang für die Zuhörer, auf dem kleinen Dienstweg da den Draht herzustellen.
Wow, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Bin sehr gespannt. Ja, dann lass uns doch gerne loslegen mit der DB Akademie.
Mhm. Genau, die sind ja auch, die Kollegen sind ja auch, haben ja auch in unserem Agile Power Guide einen Praxisbericht geschrieben, also die Frau Ebering als erste agile Führungskraft in dieser Teilorganisation der Deutschen Bahn und auch die Bettina Rufnack. Ja, und die beschreiben da wunderbar, wie sie auch als Pionier in dem DB-Konzern sich komplett selbst organisiert aufgestellt haben.
Mhm. Komplett selbst organisiert, was heißt das denn konkret? Also wie groß ist diese, wie nennt man das, diese, also die DB-Akademie, wie groß ist dieses Team? Und komplett selbst organisiert, was muss ich mir dazu darunter vorstellen?
Also es ist ein Roundabout zwischen 30 und 40 Mitarbeiter bei der DB Akademie im schönen Potsdam. Das ist, muss man sich so vorstellen, ein alter oder nach wie vor funktionierender Bahnhof. Und in diesem Bahnhof ist die komplette Akademie rundum gebaut. Also da ist der Name Programm. Das heißt, wenn der Workshop, sollte er Präsenz stattfinden, um 16.30 Uhr endet, kannst du deinen Zug um 16.32 Uhr wunderbar nehmen. So, die DB Akademie hat im Prinzip entsprechend ihrem Leistungsportfolio 5 selbstorganisierte Teams aufgestellt. Ich nenne die mal ganz kurz. Das ist das Thema Management und Performance. Das ist das Team Führung, das Team Karriere, das Team Transformation und Digitalisierung und das Team Kommunikation. Das sind, wie gesagt, entlang dem DB-Akademie-Portfolio komplett selbst organisierte Teams, die sich so entsprechend gefunden haben.
Mhm. Ja. Okay. Und was bedeutet das jetzt, wenn die sagen, innerhalb dieser, also wir organisieren uns komplett selbst innerhalb dieser Teams?
Also die haben, klar, was man ja vermutet, die definieren ihre Arbeitsorte selbst, die definieren ihre Arbeitszeiten selbst, entsprechend dem Bedarf. Was ich interessant finde, wenn man mal tiefer reinschaut, sind im Prinzip drei wesentliche Themen. Das eine ist, sie setzen ganz konsequent, was ich schon in den ersten Episoden gesagt habe, auf die Rollenklarheit. Und was ich interessant finde, ist, dass sie ihre eigenen Rollen selbst gewählt haben. Das heißt, die haben nicht so, natürlich gibt's eine Rolle pro Team, einen Product Owner, was man kennt aus dem Scrum. Aber da gibt's auch den Digital Learning Beauftragten, beispielsweise in dem Team Transformation und Digitalisierung. Und viele weitere Rollen, die nicht von der agilen Führungskraft vorgegeben worden sind, sondern die aus den Teams heraus selbst definiert worden sind. Okay. Und die sich ja auch im Laufe der Arbeit immer wieder bestätigt haben oder neu hinzukamen. Also Punkt 1, Rollendefinition, aus den eigenen Teams heraus. Das zweite ist, was man auch kennt aus agilen Teams heraus, sie treffen Entscheidungen komplett Konsens, nach dem Konsensprinzip. Da wird im Vornherein auch besprochen, was ist ein akzeptabler Konsens, was ist er nicht, wie viel Zustimmung brauche ich, wie läuft auch dieser Abstimmungsprozess oder sollte der laufen. Und last but not least, wenn die ein oder anderen Besucher sich das anschauen und durch Potsdam, durch die DB-Akademie sich inspirieren lassen, da durchlaufen, am Ende ist immer die Aussage, wir haben komplett unser eigenes System entwickelt. Wir arbeiten nicht nach Scrum, aber haben uns an Scrum angelegt. Wir arbeiten nicht mit den und den Elementen, sondern wir haben unser eigenes System Stück für Stück entwickelt und kommen damit sehr, sehr gut klar. Mhm. Ja? Und das ist so, sind so die drei Elemente, also ne? Rollen selbst definiert, Konsensprinzip und wir haben es komplett selbst entwickelt.
Was ich total interessant finde, wenn ich mich recht erinnere, dann haben uns die Kollegen von der DB-Akademie erzählt, wir haben die Rollen gewählt im Team. Das heißt, wir haben gewählt, wer welche Rolle oder Rollen, denn natürlich kann auch ein Mitarbeitender mehrere Rollen ausfüllen. Wir haben gewählt, wer welche Rolle bekommt. Und das haben die uns auch ganz offen kommuniziert, ganz offen erzählt. Da gibt's natürlich auch bestimmte Wachstumsschmerzen. Denn so ein Team, das kennt sich ja schon länger und man weiß, das sind die Stärken, die Talente, möglicherweise auch die Punkte, wo der ein oder andere nicht ganz so firm ist. Und manchmal werden dann Rollen gewählt, wo der ein oder andere sich gewünscht hätte, hey, ich hätte total gerne diese Rolle inne gehabt, und dann bekommt er aber vom Team so ein Stück weit zurückgespiegelt, wir sehen dich da nicht so. Das finde ich einen ganz interessanten Prozess, der sich da auch...
Du erinnerst dich an unsere erste Episode, 7 kritische Erfolgsfaktoren, einer davon, ich glaube, das war der 7. sogar, regelmäßiges Lernen, oder das Lernen hört nie auf. Ja. Und dazu gehört das auch, dass man muss ja erstmal die Rolle innehaben, um festzustellen, ich gehe darin auf, ich bringe guten Beitrag, oder ich hätte gerne andere. Mm. Ja? Selbstreflektiert oder auch durch die Kollegen entsprechend initiiert. Von dem her völlig, völlig normaler Prozess. Und das ist ja das Spannende versus dem normalen Vorgehen. Ich bewerbe mich auf eine Stelle, da gibt's eine Stellenbeschreibung, dann habe ich die und stelle plötzlich fest, ich bin unglücklich. Oder hier, es werden Rollen selbst kreiert. Ich habe die inne und stelle dann plötzlich fest, hey, ich gehe total drin auf oder ich hätte gern eine andere Rolle.
Auch ein total interessanter Aspekt, dass die Mitarbeiter sich in ihre Rollen dann reinfinden und ein Stück weit natürlich auch ihre Rollen gestalten können. Ja, das natürlich eine Rolle ist, in die du dich mit deinen individuellen Stärken und Talenten finden darfst.
Und es wird auch ausgehandelt hinsichtlich, also ich habe ja vorhin gesagt, die Rollen werden aus dem Team heraus generiert, die notwendig sind. Also was ist meine Erwartung an mich als Rolleninhaber und was ist die Erwartung auf mein Team an meine Rolle? Und beides ist auch ein dialogischer Prozess, der abzugleichen ist, weil das erleben wir sehr häufig, dass die Rolle zwar anscheinend klar ist, aber die Erwartungen an die Rolle sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und das kann auch zum Konflikt führen. Und da haben wir natürlich auch, wenn Menschen miteinander zusammenarbeiten, auch Konflikte. Und da braucht es vielleicht einen anderen Rolleninhaber, der dann da reingeht und vielleicht auch teamübergreifend sich mit den Konflikten auseinandersetzt.
Ja, klar. Da braucht es dann gegebenenfalls nochmal jemanden, der mit einem Blick ein bisschen extern da reinkommt. Ich frage mal ganz direkt, was können wir lernen von dem Team der DB-Akademie in Sachen Agilität? Also was ich total interessant finde, ist, dass die so stark, also wie viel Vertrauen die DB oder die DB Akademie von Anfang an in ihre Mitarbeitenden gesetzt hat und denen gesagt hat, ihr organisiert das selbst.
Also,
das finde ich faszinierend.
Genau, das ist ja auch, ich glaube, ein kritischer Erfolgsfaktor gewesen. Ich glaube, das war der Nummer 4 zum Thema maximale Beteiligung.
Ja,
das merkt man auch. Wir hatten ja die Kollegen beim Handelsblatt in einem Workshop dabei. Wenn dann Mitarbeiter über das eigene Vorgehen berichten, da ist so viel Leidenschaft und Transparenz und das ist so mein Baby, Gedanke drin. Das ist schon faszinierend, was so die maximale Beteiligung bewirkt.
Ja. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, das ist auch jedem Hörer, jeder Hörerin klar, dieses Vorgehen wie die DB Akademie, wie dieses Team das für sich gefunden hat, das funktioniert natürlich nur, wenn du eine überschaubare Zahl von Mitarbeitenden in diesem Team drin hast, oder?
Ja, nicht unbedingt.
Also würdest du das mit Hunderten, könntest du das auch machen?
Ja, genau, weil da gibt's ja den Begriff des Agile Scaling, das beschäftigt sich ja damit, sag ich mal, wie kannst du das auf große Einheiten transferieren? Nee, das ist keine Limitierung, aber ich habe vorhin gesagt, es gibt eine agile Führungskraft, die Magdalena Ebering, die im Übrigen aus dem Team heraus gewählt worden ist.
Wow.
Und die hat natürlich neben anderen Aufgaben auch die Aufgabe, weil der Konzern an sich arbeitet ja nicht komplett agil, ist auch gar nicht möglich. Da gibt's ja viele Funktionen, die andere Aufgaben haben, aber die ist natürlich auch in der Verantwortung, sage ich mal, die DB Akademie auch den Rahmen sauber zu halten und von Einflüssen von außen auch, ja, man die Dinge abprallen zu lassen, man die Dinge zu antizipieren, sag mal so die Brücke in den Konzern. Also das heißt, die Führungskraft an sich, das ist ja oft die Diskussion, ja, was macht denn dann die Führungskraft? Die ist deshalb nicht abgewählt, aber sie hat andere Aufgaben. Und das ist so, denke ich, auch ein Learning, eine starke agile Führungskraft, die dann auch, mein Wirkungsrahmen für das komplette Team immer aufrechterhält.
Mhm. Ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr inspirierendes Beispiel. Wir haben also einen ganz großen Konzern wie die DB, der eine ganz klar durch ihre Funktion definierten Bereich, die DB Akademie, agilisiert hat, sage ich mal, und da innerhalb dieses Bereichs, innerhalb der DB Akademie, da ist maximale Beteiligung realisiert. Und ich fand das gerade total interessant, wie du beschrieben hast, dass die Funktion der agilen Führungskraft dann diese Verbindung, diese Brücke, dieses Scharnier hin in den Konzern, in die große DB quasi als Umgebung ist.
Als eine Aufgabe.
Also ein ganz, ganz interessanter Aspekt, wie eine Aufgabe von Führung sich da auch ein bisschen im Zuge dieser agilen Transformation anpasst. Vielen Dank, ein sehr spannendes und inspirierendes Beispiel. Dann lass uns mal eins weitergehen. Du hast uns außerdem die ING mitgebracht und die, muss man ja vielleicht an der Stelle dazu sagen, viele Hörerinnen und Hörer werden es aber auch schon wissen, die ING war ja sehr, oder ist bis heute, sehr, sehr ehrgeizig. Die haben gesagt, wir haben das Projekt, wir wollen die erste vollständig agile Bank Deutschlands werden. Udo, haben Sie es geschafft?
Oh ja, da müsstest du die Kollegen von der ING fragen, das hängt ja auch an der Zielsetzung, aber sie haben zumindest den Anspruch, das zu sein. Aha. Und sie haben auch in der Branche der Banken da eine Leuchtturmfunktion.
Echt einen Ruf, ne? Ja.
Natürlich ist es ein holländisches Unternehmen, es wurde dann zuerst in Holland, dann eben auch auf Deutschland, auf die anderen Länder, überführt. Aber das ist der Anspruch und und im Gegensatz zur DB reden wir hier über eine komplette Transformation für die komplette Organisation ING. Und die ING hat auch ein Beispiel, ein Extrakt daraus in unserem Buch geschrieben vom Agile Power Guide, arbeitet nach dem Spotify-Modell. Ja, das kann man auch mal googeln, was sich dahinter verbirgt. Das ist im Wesentlichen in sogenannten Squads organisiert zu sein. Das ist die kleinste agile Einheit. Dann die Tribes und die Chapters. Also es sind so die Dimensionen, wo sich die, also wie die ING sich organisiert hat. Und beispielsweise der Achim Ratschlag, ein Product Owner für das Squad agile Qualifikation, hat ja auch den Beitrag geschrieben. Und der sagt, wir setzen ganz konsequent, und das ist eine Besonderheit in dem ING-Modell, auf die agilen Coaches. Okay. Ja, also die agilen Coaches, weil wir sehen auch in der agilen Transformation ist für uns, du erinnerst dich an unsere kritischen Erfolgsfaktoren, für uns ein Dauerlaufmodell. Ja, also ich brauche viel Ausdauer. Das heißt, ich sollte natürlich schauen, dass ich die agilen Coaches auch so qualifiziert bekomme, dass sie aus der Organisation heraus.
Genau, das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Die agilen Coaches bei der ING, sind das interne, sind das externe? Ja. Oh wow, das heißt, die haben also ganz, ganz viele Mitarbeitende ausgebildet zu quasi Agilitätsbegleitern für die einzelnen Teams.
Also nach meinem Kenntnisstand, wie gesagt, verändert sich auch beispielsweise für Deutschland sind es 40 Coaches, interne Coaches, die abgerufen werden können, die in die Teams gehen, die ihren Wertbeitrag bringen. Und ja, weil alles andere, ich meine, Hilfe, ne, du kennst den Begriff Coaching, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich muss natürlich schauen, dass ich die Kompetenz in der Organisation habe. Natürlich, und das merkt man auch bei der Auswahl damals, wo die, das sind vielleicht ehemalige Führungskräfte drin, das sind vielleicht auch neue Kollegen drin, das sind vielleicht auch ehemalige Mitarbeiter drin, die nach einer gewissen Auswahl da als agile Coaches aktiv sind, aber sie haben eine tiefe Qualifikation und es ist nicht nur so in 2-3 Tagen, du bist jetzt Agile Coach, hier hast einen Stempel, mach mal was, ja, sondern sie haben eine Schlüsselfunktion in der agilen Transformation.
Wow, das ist interessant. Also total interessant, da zu sagen, also wie viele es genau sind, 40, 50, 60 agile Coaches, die deutschlandweit dann eingesetzt werden, die Teams ansprechen, die mit den Teams arbeiten, um ein Unternehmen, das in ganz Deutschland mehrere tausend Mitarbeitende hat, auf dieser Entwicklung in die Agilität hinein zu begleiten. Ja. Also ein ganz, ganz interessantes Prinzip und natürlich ein Stück weit ein anderes Prinzip, als wir es gerade eben bei der DB Absolut. Akademie kennengelernt Absolut. Haben.
Du hast es beschrieben, für Deutschland roundabout 4000 Mitarbeiter. Da hast du natürlich eine große Verantwortung auch in den jeweiligen Rollen.
Ja.
Genau, ganz also da, wie gesagt, das ist so immer in der Branche, aber auch hier warne ich davor, ja, jetzt dieses Spotify-Modell dann auf, wenn ich eine Bank oder ein Finanzdienstleister bin, komplett 1:1 zu transferieren, aber es lohnt sich, was viele Organisationen auch machen, die haben dann eine Führungskräftetagung oder einen Austausch, sage ich mal, sich inspirieren zu lassen, die Kollegen von ING einzuladen oder vielleicht im besten Fall da auch mal hinzugehen und reinzuschnuppern und nicht nur sich berichten zu lassen, sondern mal so ein Tag zu erleben.
Und auch hier freuen wir uns ja, wenn Hörerinnen oder Hörer sagen, hey, das wäre was für mich, wenn wir einfach eine kleine Mail bekommen. Wir können da gegebenenfalls gerne mal einen Erstkontakt vermitteln.
Sehr gerne.
Super. Lieber Udo, vielen Dank dafür. Das waren jetzt zwei Beispiele, die sich deutlich voneinander unterschieden haben. Die DB Akademie, das ist eine überschaubare Einheit, insofern als, wir haben es eingangs gesagt, dass etwa 30, 40 Mitarbeitende sind. Die ING dagegen, ING in Deutschland, das ist eine Bank mit mehreren tausend Mitarbeitenden, also ein wesentlich umfangreicheres Projekt, aber eben, und das ist das Wichtige, dieselben Leitideen, dieselben Ansätze, was unsere Ideen von Werten betrifft, die da umgesetzt werden, aber eben in ganz unterschiedlicher Weise. Jetzt hast du schon angeteasert ein weiteres Unternehmen, über das wir uns unterhalten dürfen. Ein Unternehmen, das wir nicht nennen werden, aber also, das macht die Sache ja umso spannender. Ja, also ein
mittelständisches Unternehmen, was sich in der Mitarbeiterzahl so zwischen den Beispielen, die wir gerade eingangs genannt hat, einordnet. Aber natürlich im 1-zu-1-Dialog, wenn es den einen oder anderen Zuhörer interessiert, können wir da gerne einen Querverweis hinstellen. Warum? Weil die am Anfang der agilen Transformationsreise stehen und die gehen iterativ vor, dass sie sagen, okay, bevor wir jetzt irgendwie uns überlegen, wie sehen die nächsten 1-2 Jahre aus, machen wir erstmal eine saubere Standortbestimmung. Und das haben wir, glaube ich, in der ersten Episode, nee, in der zweiten war es, haben wir darüber gesprochen. Das heißt, natürlich Agilität in der Mitte steht, mein Kunde, aber in welchen Stellhebeln soll ich momentan, also bin ich vielleicht schon agil unterwegs? Ich wiederhole es hier nochmal, wir haben hier dann die Mitarbeiter, Prozesse, Technologien als die ersten drei Stellhebel und dann nochmal die Tools, Strukturen und Kultur als die Stellhebel 4 bis 6. Das wird, da haben wir eine kleine, kurze, übersichtliche Befragung konzipiert, damit danach aus dieser Befragung heraus eben festgestellt wird, in diesen 6 Stellhebeln, wie ist dann mein individueller Reifegrad. Und erst dann gehen wir einen Schritt weiter und besprechen das mit den internen Ressourcen, was ist überhaupt, weil manchmal erleben wir sehr häufig, es ist nicht immer die Stufe 5 das maximale Ziel. Ja, vielleicht kann die agile Transformation sein, ich bin auf Stufe 2, ja, oder auf Stufe 3 und mein Ziel ist die Stufe 4.
Ja, ja, klar.
Weil ich eben nur ein Jahr investieren möchte oder anderthalb Jahre investieren möchte. Also da stehen wir gerade mit dieser Organisation und was wir da spannend finden ist, dass wir es gemeinsam geschafft haben, da wirklich so feinmotorisch vorzugehen und Stück für Stück vorzugehen und dann iterativ zu schauen, was macht jetzt als nächstes Sinn.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und sehr, sehr wertvoll. Das Modell, das du uns in der zweiten Episode unserer Trilogie vorgestellt hast, das heißt, diese 6 Stellhebel und dann für jeden dieser 6 Stellhebel eine Bewertung, auf welchem Reifegrad von 1 bis 5 befinden wir uns dort. Ich finde das ganz, ganz wertvoll, weil das aus diesem großen Thema agil werden, agile Transformation, so ein bisschen das, auf Englisch würde man sagen, das Guesswork, also das Raten und das Spekulieren rausnimmt und uns stattdessen mit einer empirischen Grundlage versorgt, aufgrund derer wir Entscheidungen treffen, wir das weitere Vorgehen entwickeln können.
Absolut. Und wir haben ja einige Wissenschaftler bei uns im Team und weil du von Empirie sprichst, man denkt ja gerade als deutsch geprägtes Unternehmen, in dem Fall ist es ein deutsch geprägtes Unternehmen, wir haben ja auch viele internationale, denken natürlich sehr quantitativ. Das heißt, machen wir mal eine Befragung. Eine Befragung ist immer eine hohe Fallzahl, aber eine stichtagsbezogene Befragung. Wofür sich dieses Unternehmen entschieden hat, ist eine qualitative Befragung. Das ist ganz interessant. Also die Fallzahl geringer, aber sie haben die Erlaubnis, wir haben die Erlaubnis, Teams zu beobachten, in Teammeetings reinzugehen, auch Aufzeichnungen vorzunehmen und zu transkribieren, ja, also und daraus abzuleiten, erleben wir ein offenes Mindset, beispielsweise über die Anzahl der Wörter, die genannt werden, ja, also welche Wörter ordne ich einem offenen Mindset zu und welche Wörter ordne ich nicht einem offenen Mindset zu? Welche Wörter, die genannt worden sind, also ich kann E-Mails transkribieren, ich kann Beobachtungen entsprechend in den Teamrunden, ich kann weitere Beobachtungen anstellen in Mitarbeiterdialogen und. Also hier haben wir die Erlaubnis, qualitativ vorzugehen. Und das hat hohe Qualität in der Standortanalyse, ist aber auch sehr aufwendig in der Auswertung. Quantitativ ist oft einfacher, kriege ich irgendwann die Rückmeldungen zurück macht dann ein gutes statistisches Modell drüber, nachvollziehbares statistisches Modell, wertet das aus und sagt, das ist jetzt die stichtagsbezogene Analyse. Hier haben wir die qualitative Analyse.
Mhm.
Das ist spannend.
Es kann natürlich sein, dass am Ende einer solchen Analyse plötzlich mögliche Handlungsfelder sich aufmachen oder Potenziale entdeckt werden, die man am Anfang noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte.
Absolut.
Und dass dann eben diese Entwicklung einen ganz anderen Zungenschlag bekommt. Aber eben, und das finde ich ist eben, sorry, wenn ich es nochmal betone, das wahnsinnig Wertvolle, es ist fundiert. Hm. Es hat eine ganz, ganz starke empirische Basis. Das heißt, es ist kein, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, es ist kein im Nebel stochern, sondern es ist ein ganz solides, ganz konstruktives und ganz zielgerichtetes Vorgehen. Und das, finde ich, ist der Trumpf dieser Methode,
absolut,
der sie ganz, ganz wertvoll
macht. Es ist nicht, führen Sie Agilität ein, dann können Sie bitte eine zweitägige Scrum-Schulung machen mit unseren Mitarbeitern, machen wir, und dann gehen Sie am Ende in die Prüfung, dann sind Sie Scrum-Master. Das wäre zu einfach.
Ja, genau. Sie wollen agil werden, dann bestellen Sie erstmal 2 Kisten Post-its und reden wir weiter, so nach dem Motto. Lieber Udo, damit sind wir ans Ende unserer kleinen Trilogie über agile Transformation gelangt. Wir haben uns in der ersten Folge damit auseinandergesetzt, was Agilität ist und was kritische Erfolgsfaktoren sind. In der zweiten Folge hast du uns ein Modell vorgestellt, anhand dessen wir uns selbst verorten können, anhand dessen wir also die Frage beantworten können, wo stehe ich eigentlich, wo steht mein Team, mein Unternehmen auf dem Weg hin zur agilen Organisation. Und zuletzt in dieser Folge haben wir uns ein paar ganz konkrete Beispiele angeschaut, nämlich die DB Akademie, die ING in Deutschland und ein Unternehmen, dessen Namen wir nicht verraten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen ganz spannenden Einblick in eure Arbeit, in euer Vorgehen.
Habe ich gern gemacht, ja.
Vielen, vielen Dank. Und damit kommen wir zu unserem kurz vor Abspann-Teil, nämlich den Kudos, lieber Udo. Wie jeder Gast darfst du zuletzt Empfehlungen aussprechen. Du darfst uns einen Tipp geben, wie wir, wenn wir sagen, hey, das ist was, was mich interessiert, wo wir weitere Infos finden können.
Ja, also auch hier in eigener Sache. Wir packen auch alles nochmal zusammen in unsere Sync Insights. Und mein Kudos ist eben, falls ihr da noch nicht unsere Sync Insights abonniert habt, macht das, weil da überfrachten wir euch nicht mit Informationen, aber da sind nochmal die wesentlichen Dinge drin. Für diejenigen, die weniger über das Ohr aufnehmen, sondern eher was zum Nachlesen brauchen, das wäre meine Empfehlung nochmal. Und ich glaube, das verlinkst du ja auch.
Sehr gerne. Ich baue einfach einen Link zur Registrierung für die Insights, also für unseren Newsletter, in den Shownotes ein. Wenn euch das interessiert, schaut einfach in die Shownotes. Kleine Anmerkung, bei manchen Podcast-Apps heißt sowas auch Fußnoten. Da müsst ihr immer schauen. Also mit anderen Worten, zusätzliche Infos zur Folge, da findet ihr die Registrierung zu unseren Sync Insights, zu unserem Newsletter. Lieber Udo, dann danke ich dir nochmal ganz, ganz herzlich für diesen spannenden Einblick in das Thema agile Transformation und ich danke euch wie immer für euer anhaltendes Interesse an unserem Podcast und würde mich freuen, wenn ihr auch bei künftigen Folgen wieder dabei seid. Ciao! Das war Everyday Counts, der LIDA Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Play Store und im App Store.